herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen schönen Sonntagabend und ganz herzlich willkommen zu Das. Natürlich sind wir wie immer live aus Norddeutschland. Wir wollen heute eine Brücke schlagen. Eine Brücke zwischen den Generationen. Auf der einen Seite diejenigen, die im Arbeitsleben stehen, die schon etwas geleistet haben oder mittlerweile sogar in Rente sind. Und auf der anderen Seite die Generation, die jetzt ins Arbeitsleben kommt, die sogenannte Generation Z. Da gibt es eine gewisse Voreingenommenheit. Arbeitsunwillig, Work-Life-Balance, mit goldenem Löffel aufgewachsen, musste nie kämpfen. Das sind so ein paar Schlagwörter, über die wir heute Klarheit bekommen werden. Ganz anders als gedacht ist sie nämlich, diese Generation Z, die Gen Z. Unser Gast heute Abend, Felix Behm. Herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Dankeschön.
Lieber Felix, weil wir ja so jung sind, duzen wir uns selbstverständlich.
Auf jeden Fall.
Ist es eigentlich eine Tradition, dass eine ältere Generation sich über die jüngere Generation ärgert?
Ja, das könnte man so sagen. Ich glaube, das war schon immer so. Die Frage ist nur, ob man sich so viel über junge Menschen ausgelassen hat, Vorurteile hat und so viel geärgert hat, wie das heutzutage der Fall ist. Mindestens ich kenne das aus den letzten Jahren nicht und das nimmt immer noch weiter zu.
Kann es auch sein, dass sich die ältere Generation mehr mit der jüngeren Generation beschäftigt, auch mehr von der jüngeren Generation beeinflussen lässt, als das früher der Fall gewesen ist?
Beschäftigen sollte, wäre vielleicht dann die richtige Endung im Satz, weil ich glaube, wir tun es nur sehr, sehr oberflächlich, wenn überhaupt. Und das führt natürlich dann zu Problemen, die wir jetzt heute alle haben und steuern dann damit natürlich unter Umständen auf eine nächste Krise hin. Und die könnte Generationenkrise haben, die brauchen wir natürlich nicht.
Und auf der anderen Seite ist es auch eine Tradition, dass sich die junge Generation über die Ältere aufregt und die hinterwäldlerisch empfindet, gar nichts mehr mit denen zu tun haben möchte?
Absolut, ja. Es sind zwei Welten. Wie du schon gesagt hast, das war es natürlich schon immer. Es sind viele Jahre oft dazwischen, je nachdem, von welchen Generationen man spricht. Aber auf der anderen Seite fehlt halt eben oft dieses Verständnis. Hinterwäldlerisch ist natürlich jetzt schon hochgegriffen, aber vielleicht altmodisch einfach. Und das haben halt viele Junge, da haben die ganz andere Dinge im Kopf und vielleicht auch Ideen, mit denen wir Älteren oft gar nichts mehr anfangen können.
Und heute wollen wir versuchen, wie hast du es vorhin auch gesagt, ich selber habe es auch gesagt, wir wollen eine Brücke bauen.
Ja.
Kann man diese Brücken noch bauen? Kann man Verständnis aufbauen zwischen den Generationen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich das mit Recht sagen kann, weil ich tagtäglich mit super vielen Menschen zu tun habe. Ich bin ja hauptberuflich als Vortragsredner unterwegs in Europa und sehe das schon, dass man Brücken schlagen muss, sogar in der heutigen Zeit, weil uns entweder die Zeit fehlt oder vielleicht auch der Wille oder es irgendeinen anderen Grund gab, uns wirklich mal an einen Tisch zu setzen, zusammen mit verschiedenen Generationen. Und das mache ich in meinem Beruf und bin da super dankbar für, weil ich sehe, dass es funktioniert.
Und miteinander zu reden hat bisher noch allen Generationen Vorteile verschafft. Schön, dass du unser Gast bist heute Abend. Alles Gute. Ja, und das, die Kleine, das war schon wieder die nächste Generation. Das ist die Generation Alpha, über die wir heute auch noch sprechen werden. Aber heute sprechen wir vornehmlich über die Gen Z, die Generation Z. Warum ist die so? Warum haben wir Vorurteile? Und wie können wir da vielleicht wieder irgendwie zusammenkommen? Felix Behm ist heute Abend unser Gast. Felix, einen kurzen Abriss über deine Arbeit jetzt von Sugar Kasilav.
Sie wollen leben, ihre Persönlichkeit entwickeln und die Welt sehen. Generation Z ist technikaffin, pragmatisch und wurde von den Eltern eher laissez-faire erzogen. Ihre Jobs können sie sich aussuchen, denn etwa 11 Millionen Gen-Zler sollen 18 Millionen Babyboomer ersetzen, die in Rente gehen. Sitzt Gen Z einfach am längeren Hebel? Was da auf uns zukommt, weiß er. Felix Behm ist Unternehmensberater und erklärt die junge Generation, die, so sagt er, selbstbewusst ein Leben einfordert, das wir alle uns immer gewünscht haben. Felix Behm.
Ja, lieber Felix, also viele können mit dieser Generation Z, Gen Z, können mit diesen Begriffen gar nichts anfangen, so ganz genau. Also vielleicht sollten wir das mal so in die richtige Schublade, wir dürfen heute mal in Schubladen denken, in die richtige Schublade packen, was das für das Alter bedeutet.
Ja.
Wollen wir mal bei den Alten, also bei mir anfangen?
Wir fangen mal bei den Babyboomern an, oder? Das ist ja so.
Das bin ich schon nicht mehr.
Die Generation, deswegen, da habe ich auch nicht gesagt.
Ja, ja.
Aber das ist ja die Generation, die jetzt in Rente geht. Die so ab 1950 geboren sind. Mhm. Und dann geht das immer in 15-Jahres-Schritten weiter. Oder nach Babyboomer kommt, stelle ich meistens die Frage, kaum einer weiß es. Manche sagen dann Generation Golf, Generation X, genau. Das
Buch habe ich damals auch gelesen, Generation Golf von Florian Elias, weiß ich noch, genau.
Ab 65 dann geboren und dann kommt die Generation Y, zu der ich mich dazu zählen darf, ab 80 geboren und dann eben schon die Zettler ab 95.
95 bis zu welchem Jahr geht das?
Bis 2009, das ist ja das Spannende. Wir sind jetzt im Jahr 2024, du hast es gerade schon angeteasert, nächste Generation ist schon am Start. Bis vor ein paar Monaten konnte ich noch sagen zu meinen Zuschauern, wenn ihr ein Alpha-Kind wollt, ja, ist dieses Jahr noch möglich. Klingt vielleicht auch fast noch besser als ein Z-Kind, aber die sind trotzdem alle total happy. Ich bin total happy mit meiner Tochter, die aus der Generation Z ist. Aber ja, also dieses Jahr ist sogar schon Generation Alpha wieder vorbei.
Und wenn ich mir jetzt mal diese Alterscluster anschaue, gibt es da in meinen Augen durch das Digitale einen besonders eklatanten Bruch zwischen Y und Z? Y-Generation, also du bist die letzte Generation, die noch teilweise analog aufgewachsen ist, also mit normalem Telefon sozusagen. Die Generation Z, die ist komplett digital aufgewachsen, die kennen eigentlich nur das Smartphone.
Ja, so ungefähr. Also der Übergang ist auf jeden Fall super fließend. Es gibt tatsächlich auch aus der Generation Z Menschen, die sagen, gerade wenn sie so 95 geboren sind, ja, iPhone hatten wir am Anfang jetzt noch nicht. Kam auch erst 2007 das erste raus oder insgesamt dann die Smartphones. Aber der Übergang ist schon in vielen Dingen fließend. So das Mindset ist in vielen Dingen ähnlich von Y zu Z. Auch wenn der Altersunterschied natürlich dann wieder vieles relativiert, gerade wenn man älter wird, dann Familie hat und dann natürlich auch anders denkt, anders an Dinge herangeht, als die, die jetzt ins Arbeitsleben erst einsteigen.
Ist eine unterschiedliche Denkweise zwischen einer analogen Generation und einer digitalen Generation?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir wissen oft gar nicht, was das mit einem ausmacht. Mhm. Ich sag zum Beispiel mal, wir sind ja, die jungen Menschen wachsen alle mit dem Smartphone in der Hand auf. Ich meine, ich sehe kleine Kinder, die wischen schon an Scheiben, weil sie denken, da kommt das nächste Bild. Aber das ist ja wirklich so dieses Mindset von Menschen, dass du halt auf dem Smartphone laut Postbank Jugend Digital Studie inzwischen über 6,2 Stunden pro Tag als junger Mensch dich schon beeinflussen lässt von etwas, was dort passiert, was das mit dir macht. Und damit meine ich auch mit der Entwicklung von jedem jungen Menschen. Und das ist doch schon einiges. Stichwort Aufmerksamkeitsspanne zum Beispiel.
Ja, und alles ist sofort und immer an jedem Ort zugänglich.
Und meistens kostenlos.
Du bist nicht immer Vortragsredner gewesen. Du hast dich nicht immer mit diesem Thema nur beschäftigt. Du warst mal in einem Krankenhaus als Personalvorstand. Was für Erfahrungen hast du denn da gemacht, dass du eben jetzt Spezialist für die Generation Z geworden bist?
Ja, also Personalvorstand war ich noch nicht ganz, aber ich war auf jeden Fall in der Führungsfunktion und habe dort die Aufgabe bekommen, junge Menschen zu finden und habe dann relativ schnell festgestellt, nachdem ich dachte, wird schon irgendwie gehen, geht halt gar nicht. Ja, da bewerben sich kaum junge Leute und das ist natürlich ein Problem in einem Krankenhaus, wo die Patienten trotzdem kommen oder gebracht werden und du findest dann einfach niemand mehr. Und dann kam halt irgendwann der Punkt, wo ich gedacht habe, ja gut, gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste ist, ich gehe wieder zurück, so als Sachbearbeiter, war schön, bequem, du hast einen Tagesablauf. Oder ich beschäftige mich halt wirklich mit den jungen Leuten. Und der Weg dorthin, der war halt super spannend. Weil das Erste, was ich gemacht habe, ist natürlich, ich habe Google gefragt. Ja, macht man heute so, man fragt alles Google oder ChatGPT. Und da kamen schon super viele Vorurteile, da kamen super viele Vorwürfe, wo ich halt dachte, als Personaler ja super pragmatisch, ist das jetzt nicht. Und dann bin ich in die Schulen. Und das war so der Gamechanger, wo ich halt wirklich verstanden habe, wie ticken junge Menschen? Also was bewegt die? Und bin an Unis und habe halt dort natürlich in vielen Projekten in den letzten 10 Jahren Leute wirklich kennengelernt.
Man schüttelt tatsächlich irgendwo innerlich so ein bisschen, graut es einen, diese Einstellung natürlich. Oder ich meine, das ist jetzt mal ganz aus dem Herzen herausgekommen.
Ja.
Wo ist der Leistungswille? Wo ist die Leistungsbereitschaft?
Naja, also wenn ich das jetzt so sehe, ich meine, vielleicht wissen die einfach, wie Social Media funktioniert. Mit so Videos erregst du auch Aufmerksamkeit, ob du das dann nachher wirklich auch in deinem Leben so umsetzt und ob das wirklich so deine Wünsche sind, die jetzt gerade geäußert wurden. Also ich kann zum Glück von wahrscheinlich inzwischen, keine Ahnung, tausenden Gesprächen sagen, der Großteil denkt zum Glück anders. Also definitiv. Das ist, was jetzt gezeigt wurde, sicher so ein Ausschnitt von einer Gruppe von Menschen, die es wahrscheinlich in jeder Generation gab.
Man darf ja eines nicht vergessen. Also weniger arbeiten für mehr Geld. Das wollen wir alle natürlich schon seit Jahrzehnten, schon immer eigentlich. Das ist ja logisch im Endeffekt. Man möchte natürlich ein bequemes Leben haben, man möchte ein schönes Leben haben, logischerweise. Ja. Aber ist das auch so dieses Leitmotiv dieser Generation?
Ja, weißt du, auch da ist, glaube ich, wieder spannend, wenn man halt ein paar Punkte versteht. Also der erste Punkt ist ja schon mal, wir leben halt gerade zum Glück noch in einer Wohlstandsgesellschaft. Das heißt, eine Generation Babyboomer und X, die haben natürlich den Wohlstand schon größtenteils aufgebaut. Das muss man an der Stelle auch mal sagen, definitiv. Aber jetzt sind das ja die Eltern der jungen Menschen, die denen ja irgendwie so alles geben. Ja, wir sprechen oft auch von so Helikoptereltern und so. Und das dann eine junge Generation.
Du schreibst in deinem Buch sogar von Rasenmähereltern.
Ja, genau.
Eltern,
ja, ne? Den ganzen Rasen so alles vorebnen, damit ja nichts mehr entschieden werden muss. Aber da dürfen wir noch den jungen Leuten nicht die Verantwortung geben und sagen, ja, was macht ihr denn da? Die wurden ja so erzogen. Und das Problem ist doch dann folgendes, dass natürlich viele sagen, ja, wir haben doch alles, wofür hart anstrengen, arbeiten, wenn am Ende eh nichts bei rumkommt. Viel Steuernabzüge, viele Sozialabgaben und letztendlich vielleicht noch eine Arbeit, die halt keinen Spaß macht. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und da vertrete ich halt absolut die Meinung der jungen Leute, wenn sie sagen, wir wollen halt eine Arbeit, die auch irgendwie Sinn stiftet, die uns was bringt. So diese Frage nach Purpose, what's in it for me? Ja, ja, warum nicht? Ja, also das ist doch cool, wenn ich eine Arbeit habe, die mir auch gefällt.
Ja klar, aus der persönlichen Perspektive ist das vollkommen nachzuvollziehen. Und wir sind tatsächlich mal reingegangen. Die Generation Z kommt in die Arbeitswelt. Ist sie wirklich träge? Was diese Generation tatsächlich bewegt, das zeigt Ihnen Alicia Elling.
Sie machen etwa 12% unserer Bevölkerung aus und sind momentan zwischen 14 und 28 Jahre alt. Die Generation Z, auch Gen Z genannt. Eine Generation, die mit Vorurteilen zu kämpfen hat.
Also für die ist es ganz normal, wenn sie 4 Tage Woche arbeiten. Aber sie möchten auch gutes Geld verdienen. Aber in erster Linie Life-Balance. Und das finde ich vollkommen okay.
Sie sind sehr für die Umwelt. Auch für die queeren Leute sehr, finde ich.
Lahmarschig. Wir waren ja auch mal jung, aber so lahmarschig.
Generationen sind ein Konzept. Die Annahme, dass ganze Jahrgänge durch bestimmte gesellschaftliche Ereignisse als Gruppe geprägt werden. Zum Beispiel die sogenannten Babyboomer, die inmitten des Wirtschaftswunders geboren wurden. Nie war die Geburtenrate höher. Durch den neuen Wohlstand im Land gilt die Generation als optimistisch mit einer sehr hohen Arbeitsmoral. Die Generation X, auch Generation Golf genannt, soll Wert auf Statussymbole legen. Die Arbeit sei eher Mittel zum Zweck. Sie gelten außerdem als sehr selbstständig. Die Millennials, auch Gen Y genannt, ist die letzte Generation, die eine noch komplett analoge Welt kennengelernt hat. Sie soll eine hohe Bildung haben, weltoffen sein und Selbstverwirklichung suchen. Die Gen Z strömt nun vermehrt auf den Arbeitsmarkt. Die Generation kennt die Welt nicht mehr ohne Smartphones. Reales und digitales Leben verschmelzen. Umwelt, Familie und Freunde genießen einen hohen Stellenwert.
Ich möchte halt gerne so viele Erfahrungen sammeln und halt nicht mein ganzes Leben arbeiten.
Ich kenne viele Leute, die wirklich neben der Uni noch einen 20-Stunden-Job haben oder sogar mehr, um das halt finanzieren zu können. Und dann finde ich es halt frech zu behaupten, dass diese Generation arbeitsfaul ist, weil das stimmt einfach nicht.
Also eine Sache, die bei der Generation, denke ich, schon ein großer Unterschied ist, ist, dass viel mehr Achtsamkeit, so was psychische Probleme da ist. Und dass das viel mehr thematisiert wird, dass viel aufgearbeitet wird in unserer Generation.
Passende Inhalte gibt's beim Magazin Gens in Hamburg. Rund 40 Autorinnen und Autoren schreiben von der Gen Z für die Gen Z. Redaktionsleiter Cornelius Gesing weiß, was seine Generation bewegt.
Generation Z hat eine unglaublich hohe Technologiekompetenz, eine Flexibilität und eine Denkweise, die nicht unbedingt optimistisch oder pessimistisch auf die Welt blickt, sondern eher realistisch. Also wir sehen Krisen, wir sehen Herausforderungen, wir sehen eine Rente, kann ich heute überhaupt nicht einschätzen, Geld sparen, kann ich gar nicht sagen, wofür gerade.
Also lieber im Moment leben. Ein Leben, in dem jedes Abo monatlich gekündigt werden kann und Bindungen, egal ob zu Menschen oder Unternehmen, ebenso. Und weil Fachkräfte umkämpft sind, können sich die Jungen mehr rausnehmen als vorherige Jahrgänge.
Ich finde es spannend, dass viele der Vorwürfe, die uns herangetragen werden, eigentlich genau die Werte sind, die die Generation, wie meine Eltern zum Beispiel, uns mitgegeben haben. Also Selbstbestimmung, Freiheit, das Leben irgendwie selbst gestalten zu können, Freiheit, Arbeit, so zu denken, wie es einem gut geht. Also das sind ganz viele Werte, die mir als Jugendlicher, als Kind mitgegeben wurden, die heute kritisiert werden.
Denn die Gen Z bewegt so viel mehr. Zum Beispiel körperliche und mentale Gesundheit, Diversität oder Gleichberechtigung. Themen, die eine Gesellschaft bereichern können.
Wenn oftmals in Medien, in Seitengesprächen negativ gesprochen wird, wie wir arbeiten, wie wir denken, dann macht das natürlich schon etwas mit einem. Da finde ich es schade, dass man mehr über uns spricht als mit uns.
Denn mit Vorurteilen wird ein Konflikt selten gelöst. Schon gar kein mutmaßlicher Generationenkonflikt.
Ja, diese Vorurteile, das ist natürlich schon ein Thema. Ich meine, das kennen Sie wahrscheinlich auch, wenn Sie so im Freundeskreis, im Familienkreis über die Gen Z, die Gen Z sprechen. Warum sind eigentlich Ältere so sauer auf diese Generation?
Ich glaube, ganz ehrlich, das hat letztens auch einer gesagt, mit dem ich dann nach einem Vortrag gesprochen habe, viele bekommen natürlich auch irgendwie so den Spiegel vorgehalten. Also das, was alles früher nicht möglich war, sich auszusuchen, aussuchen zu können, was man will, wo man will, mit wem man zusammenarbeiten will, das ging ja nie. Also nicht mal bei mir. Ich war so froh, dass ich einen Job bekommen habe. Und wie oft hören wir diesen Satz heute noch? Sei doch froh, dass du eine Ausbildung hast. Eine junge Generation fragt sich halt, wofür? Wieso? Wieso soll ich froh sein? Ich habe doch die Qual der Wahl. Und das tut uns natürlich weh, dass die jetzt plötzlich Forderungen stellen können, die in Unternehmen auch noch erfüllt werden oder werden müssen, damit die junge Leute finden. Wobei das ja nicht immer unbedingt schlecht ist.
Ja, wir müssen uns mal diese Zahl vor Augen führen. 18:11. Ja. In Millionen. Du legst es auch sehr schön in deinem Buch genau da, wie die Situation ist, also in welchem Momentum wir uns befinden. Das bedeutet einmal, 18 Millionen Babyboomer gehen in Rente.
Ja.
Die fallen also weg vom Arbeitsmarkt.
Ja.
Und nur 11 Millionen kommen nach.
Ja, kann nicht aufgehen, oder? Also ich meine, bei aller künstlicher Intelligenz und Digitalisierung, die wir anstreben und auch umsetzen werden in den nächsten Jahren, geht das halt nicht auf. Also, weißt du, mich rufen manchmal Unternehmenslenker an und sagen zu mir, Herr Behm, wir haben festgestellt, bei uns ist der Altersdurchschnitt so über 50. Mhm. Und wir haben auch festgestellt, in ein paar Jahren arbeitet bei uns gar keiner mehr. Das war letztens einer von einer großen Bank, wir kennen sie alle. Und dann dachte ich als erstes, zum Glück bin ich nicht bei dieser Bank Kunde. Weil das wird dann ein Problem. Und das geht natürlich ganz, ganz vielen so. Aber es brennt wirklich, es brennt in vielen Unternehmen.
Und das heißt, die Generation Z, die kann sich wirklich aussuchen, wo sie hingeht, kann Forderungen stellen nach mehr Geld, mehr Urlaub, weniger arbeiten?
In vielen Bereichen ja, in vielen Branchen ja, natürlich nicht überall. So gefühlt studiert ja heute jeder BWL. Das heißt, wir haben natürlich irgendwann auch eine hohe jungakademische Arbeitslosenquote, aber ins Handwerk will halt zum Beispiel keiner mehr oder mindestens so gefühlt natürlich, übertreibe keiner mehr. Also wesentlich mehr aussuchen als früher kann man schon, wenn man jung ist. Und das ist natürlich, erstmal klingt das irgendwie so wie Luxus und wie, ja, euch ging es noch nie so gut. Aber auch das ist ja interessant, weil auch davon gibt es ja eine ganz andere Seite. Und diese andere Seite heißt halt, ist zu viel Auswahl immer gut? Also tut das gut, wenn man 16 ist und dann kommt so einer wie ich in die Schulen und sagt, Leute, es gibt ja nur 10.000 Studiengänge und 320 Ausbildungsberufe, ins Ausland kannst du auch noch, jetzt entscheide dich mal. Und dann sagt ein junger Mensch neulich, was super Spannendes zu mir. Sagt so ein Jugendlicher, Herr Behm, wir haben auf eines keinen Bock mehr, uns ständig entscheiden zu müssen. Wir können nicht mehr. Wir wissen nicht mehr, was und wo und wie. Wir sind zerrissen. Und das sind diese psychischen Probleme, die dann auch dadurch entstehen, die wir gerade in dem Beitrag gehört haben von dem jungen Mann.
Weißt du, woran ich da wieder denke? An das eben zitierte Rasenmäher-Elternphänomen, ja. Dass halt diese Entscheidungsunfreundlichkeit mehr oder weniger auch dadurch hervorgerufen wurde, dass Eltern halt alles, den Weg sozusagen geebnet haben. Kinder sich gar nicht mehr durchbeißen mussten, also Kinder gar nicht mehr kämpfen mussten für irgendetwas, was sie erreichen wollten.
Ja, ja, definitiv. Ich meine, das fängt doch schon an. Letztens war ich erst irgendwo, bin ich an so einem Kinderspielplatz vorbeigefahren. Und dann sehe ich Eltern, die ihren Kindern plötzlich einen Helm aufsetzen, bevor die auf die Schaukel gehen. Damit nichts passiert. Also ist ja so, da denkst du manchmal, wo sind wir denn jetzt? Und das ist halt, weißt du, das sind dann solche Sachen, wo halt, es wird einfach übertrieben. Wenn du dann mittags, Eltern fahren ihre Kinder mit dem SUV in die Schule und kommen dann noch irgendwie in die Schulmensa und schneiden ihnen das Essen klein. Das sind Helikoptereltern. Ich glaube, das wird schwierig. Und ich habe auch mit einigen Lehrern Kontakt, zum Beispiel meiner Mutter. Die war nämlich 40 Jahre lang in der Schule als Lehrerin und die bestätigt das halt auch. Früher war das ja irgendwie so, schlechte Leistung gleich schlechte Note, zu Hause kriegst du Ärger von den Eltern. Heute ist das so, schlechte Leistung, schlechte Note, du erzählst das zu Hause den Eltern und die fahren unmittelbar in die Schule, manchmal mit dem Rechtsanwalt direkt. Und da warten sie auf den Lehrer. Also irgendwie hat sich doch was verändert, wo wir, glaube ich, einer Generation keinen Vorwurf machen können, und das ist der Generation Z.
Nee, die sind im Grunde ein Produkt dessen, was die Generation davor gemacht hat mit ihnen. So logischerweise. Ich meine, in Berlin habe ich was gelesen gerade, da wird jetzt darüber diskutiert, dass man keine Hausaufgaben mehr geben dürfte. Ja. Also das ist, rennt ja in eine völlig offensichtlich falsche Richtung, also Wegnahme von Eigenverantwortung hin zu einer, die Welt steht dir offen.
Ja.
Kann aber lange nicht gut gehen, oder? Wir gucken uns mal ein Beispiel an. Guck mal, wenn jetzt diese Menschen, diese jungen Menschen, diese Generation Z in Arbeit kommt, dann ist es ja schon mal gut. Dann sind sie Steuerzahler, zahlen auch in die Sozialsysteme ein. Aber es sind ja viel zu wenige.
Ja.
Wir haben mal eine Grafik vorbereitet, die können wir Ihnen mal zeigen, wie dieses Verhältnis aussieht. Also, wie die Bundeszuschüsse zur Rentenversicherung gestiegen sind. Das ist ja horrend. Auch dieses Geld muss ja über Steuern in irgendeiner Art und Weise finanziert werden, muss ja irgendwo herkommen. Haben wir da auch für die Generation Z eine hohe Belastung, die auf sie zukommen wird?
Definitiv. Und die sind ja nicht doof. Die kriegen das mit über andere Kanäle. Die informieren sich halt über ihre Kanäle, meistens aus der digitalen Welt, meistens über Smartphone. Aber die kriegen das ja mit, dass es halt vorne und hinten nicht mehr passt. Und deswegen ist ja auch so diese vielleicht vermeintliche demotivierende Einstellung zur Arbeitswelt, wo ich generell nicht glaube, dass die so breitenmäßig vorhanden ist. Aber vielleicht kommt die ja dann gefühlt auch daher, dass man da sagt, ja eben, wofür arbeiten, wenn nichts bei rumkommt? Das ist ja genau dieser Punkt. Wovon später mal leben? Ich hatte erst heute Mittag wieder ein Gespräch mit einem Zettler aus Berlin, wo ich 5 Jahre gelebt habe, mit dem ich immer noch in Kontakt bin. Der hat genau das gesagt. Also ich frage mich ganz ehrlich, jeden Monat, wenn ich die Gehaltsabrechnung sehe, wofür zahle ich eigentlich Rentenversicherung? Bleibt doch eh nichts übrig später. Das ist halt ein Problem, oder? Und ich glaube, das können wir nur gemeinsam lösen, aber halt vielleicht in Gesprächen und im Handeln.
Ja, 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 ja. Also ich habe tatsächlich einen kompletten Wandel gerade in meiner Sichtweise, dass da, also meine Tochter ist auch in dem Alter, die ist 22, dass da natürlich so eine gewisse Hoffnungslosigkeit vorhanden ist. Und deswegen dreht sich auch viel in Gesprächen um die Generation, um Themen, die uns vielleicht einer älteren Generation nicht so wichtig erscheinen. Deswegen dreht sich viel um solche Themen, ne?
Ja.
Weil da eine andere Wichtigkeit denn hineininterpretiert wird. Man darf natürlich nicht vergessen, die Generation Z hat ein anderes Verständnis, wie man ihre Generation erreicht. Und das kann für Firmen natürlich auch wichtig sein. Hier kommen wir mal zu einer sehr pfiffigen Idee. Sabrina Pfeiffer.
Mit 16 Jahren gründet Neil Heinisch aus Hamburg mit 3 Freunden vom Schulhof aus die Marketingagentur Play the Hype. Ziel? Firmen dabei zu helfen, die Generation Z zu erreichen.
Junge Menschen mit an den Tisch zu bringen, wo die Kampagnen und Konzepte geplant werden.
Heute, 4,5 Jahre später, haben sie mit Berlin und Hamburg 2 Standorte, rund 40 Mitarbeiter und Kunden wie Adidas, Fanny Frisch, Google oder die Sparkasse.
Das mit der Inflation, das ist so ein Ding. Der Geldwert schrumpft und plötzlich kostet alles einen Tacken mehr.
Die Zeiten von 300 für 5 Euro sind vorbei.
Die Sparkasse ist ein absolut toller Kunde, weil mit denen macht die Zusammenarbeit wirklich Spaß, weil die sich, wie man jetzt auch solche Formate wie das jetzt hier eben anschaut, das muss man sich auch erstmal trauen. Und wir sind sehr dankbar dafür.
Sie steigern nicht nur die Social-Media-Reichweite der Unternehmen, sondern bauen gezielt Marken auf und verjüngen sie. Dafür haben sie mehrere Auszeichnungen abgeräumt.
Also wir haben immer so ein bisschen das Game der weißen alten Männer gespielt, aber mit einer jungen Naivität. Und ich glaube, das ist so ein bisschen unser Erfolgsrezept.
Die dabei größte Herausforderung, die Kommunikation. Luca Marie Preuß ist für die Kundenbetreuung zuständig. Bei der Hamburger Hochbahn hat sie ein TikTok-Projekt geleitet.
Das ist immer die Unternehmensbotschaft zu haben und dann zu haben, okay, und was möchte aber die Zielgruppe konsumieren? Und ich finde immer diesen, genau den schmalen Grat dazwischen zu treffen, also die Sprache der Zielgruppe zu sprechen und da irgendwie cool zu sein, aber auch nicht den Cringe-Corporate-Faktor reinzukriegen.
Corporate Cringe bezeichnet peinliche Versuche von Unternehmen, trendig wirken zu wollen.
Und trotzdem die Message auch richtig rüberzubringen.
Die Brücke zur Gen Z bauen. Kreativ, kurzweilig und visuell ansprechend.
Die wissen, was sie tun. Und die helfen uns auch zu verstehen, wie funktioniert Instagram, wie funktioniert TikTok, so wie kann man da am besten Inhalte so spielen, dass es auch schnell verständlich wird, weil darum ging es uns ja.
Und wir haben uns vorher auch gefragt, jetzt kommt da eine Gen Z-Agentur, kommen die jetzt mit vielen wilden Ideen und überfordern uns. Und war das genau das Gegenteil war der Fall. Also ich fand das sehr professionell, schon im ersten Termin.
Vorurteile, die Gen Z sei faul, online-süchtig und auf eine überdurchschnittliche Work-Life-Balance aus, führen schon mal dazu, nicht ernst genommen zu werden.
Das ist ja Teil meines Jobs, aber ich glaube, es ist immer alles eine Frage des Wies. Ne? Also, was mich dann schon nervt, ist, wenn die Augenhöhe fehlt und man nur sagt, weil man älter ist oder mehr Erfahrung hat oder einen anderen Titel, dann mit anderen Menschen anders umgeht und die Diskussion dann immer von oben herab geführt wird. Das ist das, was mich nervt, weil Augenhöhe ist für mich eine der wichtigsten Sachen in der Zusammenarbeit.
Einmal die Woche ist Bürotag. Zeit für Meetings und kleinere Videodrehs.
Wenn ihr dieses fette Frit-Paket gewinnen wollt, dann schreibt mir euer Lieblingsrezept in die Kommentare.
In der Regel wird im Homeoffice gearbeitet.
Ich glaube, es ist ganz richtig, mal jetzt zu hinterfragen, die Arbeitsrealität der letzten 20, 30 Jahre, war das denn so richtig? Wir haben die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, aber wir können halt trotzdem hier gemeinsam das, die Arbeitswelt bauen, auf die wir Lust haben, in der wir gerne arbeiten wollen. Und das ist so ein bisschen unser Ziel.
Spaß und Leidenschaft bei der Arbeit steht für das Team ganz weit oben. Motivation und Ansporn für die Generation Z.
Tja, wenn die Generation Z auf die schon existierende Arbeitswelt trifft. Welche Erfahrung hast du da als Berater gemacht?
Ich durfte mal eine Zeit lang Mentor sein, das Mentorprogramm leiten für ein Projekt bei der Freien Universität in Berlin. Da gibt es einen sogenannten Funpreneur und da dürfen sich freiwillig Studentinnen und Studenten melden, um in 6 Wochen ihr Unternehmen aufzubauen. Und zwar mit einem Startkapital von 5 €. Erstmal denkt man ja so, wie soll das funktionieren? Die dürfen zu ihrer Idee in einer Gruppe, meistens 4 Leute, dann alles probieren und alles geben. Und ich war echt jahrelang, habe ich das begleitet, überrascht, was da rauskam.
Was sind das so für Ideen? Erzähl mal.
Da kamen zum Beispiel so Geschmacksbeutel, also ähnlich wie Teebeutel raus für Gin, damit Gin verschiedene Geschmacksrichtungen hat. War erfolgreich in der Zeit, super erfolgreich. Es kamen Ideen raus wie beheizbare Fahrradsättel. Und damit man im Winter nicht so friert, so Knickdinger. Ja, ja. Und es kam auch eine Idee, ich weiß gar nicht, ob es das Unternehmen noch gibt, aber die sind international durchgestartet mit so Buchtaschen, wo man ein Buch, also wie ein Buchband, aber man kann das wie so eine Tragetasche dann mitnehmen. Also irgendwie eine total simple Idee, gab es aber noch nicht. Und das war wirklich krass, also was ich da erlebt habe, wenn junge Leute wirklich für etwas brennen, wenn sie wirklich eine Idee haben, wie die vorwärts gehen und was sie in 6 Wochen erreichen. Ich stand manchmal daneben und dachte, wow, in dem Alter, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe.
Kreativität wird großgeschrieben.
Ja.
Also das ist so. Du hast natürlich früher, hatte man gar nicht diese Möglichkeiten. Man hatte eben gar kein Smartphone, man hatte das mit dem Computer noch alles nicht. Also Start-ups gab es im Endeffekt nicht. Heute kannst du ein Unternehmen gründen und was verkaufen über Social Media zum Beispiel. Wenn es nicht klappt, dann stellst du es wieder ein.
Ja. Punkt.
Ganz einfach, ne?
Definitiv.
Was ich da eben noch mal in dem Film gesehen habe, wo diese Agentur dieser jungen Menschen jetzt zu den anderen kommt, zu den etwas älteren Menschen, ist das inzwischen auch ein Lernen andersrum? Ich meine, früher war es halt so, du kommst als Lehrling, kommst du irgendwo hin. Und dann musst du erst mal lernen. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, so hieß es ja immer. Heutzutage ist es so, da lernen die Älteren von den Jüngeren ganz schnell, wie sie die Firma vielleicht anders umstrukturieren müssen.
Ja. Und ich glaube, dass wir dieses Gegenseitige auch brauchen. Ich glaube, dass, ich weiß das, wenn ich in den Unternehmen bin und sehe, was da teilweise abgeht, dann ist das ganz klar. Die Welt dreht sich immer schneller, Wissen verdoppelt sich ständig. Und es gibt halt eine Generation, die kann super schnell switchen, die lebt in beiden Welten, virtuell und in der realen Welt, und sie weiß, wo sie wann, zu welchem Zeitpunkt welche Infos herbekommt. Und das ist die junge Generation, die einfach viel hinterfragt. Und auch mich hat das damals als Führungskraft super getroffen, wo ich manchmal dachte, du bist in der Probezeit, wieso machst du jetzt Vorschläge, wie wir unser Unternehmen umstrukturieren können? Aber im Endeffekt, ja, warum nicht? Ja? Also der hat doch das Wissen von irgendwelchen Influencern oder irgendwo aus dem Internet, und das muss ja nicht immer verkehrt sein.
Aber ist es denn auch immer richtig? Ist ja auch die Frage. Ne?
Also ich glaube, wir sollten es halt rausfinden. Mhm. Weil genau dieses Beispiel, das ich jetzt gerade genannt habe, ich weiß das noch wie heute. Der kam zu mir mit dem Vorschlag, hat gesagt, guck mal, auf Station 2 können wir das anders managen, wir haben zu wenig Personal, lass uns das umstrukturieren. Dann sage ich zu dem, du, Krankenhaus, öffentlicher Dienst, ich gebe dir erstmal ein Formular. Ja, und da trägst du ein, was du jetzt verändern willst. Wir nennen das in Deutschland betriebliches Vorschlagswesen. Das ist ein komisches Wort. Ich weiß gar nicht, ob es in anderen Sprachen gibt. Ja, und dann sage ich zu ihm, trag das da ein. In 3 Monaten entscheidet dann die Geschäftsführung oder irgendein Rat darüber, ob dein Vorschlag gut ist. Wenn er gut ist, kriegst du 30 Euro. Weißt du, was er zu mir sagt? Nee, mache ich nicht. Habe ich keinen Bock drauf. Gehe ich woanders hin. Andere Leute brauchen meine Ideen. Und das hat er auch gemacht, weil er es kann. Und das ist der Punkt.
Ja, aber es ist auch richtig so. Natürlich ist es richtig so. Ja. Wenn ich schon dieses Formular sehe. Wahnsinn. Deswegen hakt es ja so oft, weil die Dinge liegen bleiben, nicht schnell genug gehen.
Absolut, ne? Absolut.
Wir
in einer Instant-Welt, das muss man dazu sagen, in einer Welt, wo alles instant verfügbar ist.
Wir haben nachgefragt und wollten einfach mal wissen, was denken Sie denn eigentlich über diese Generation Z?
Dass wir nicht arbeiten wollen würden, das ist nicht der Fall. Wir wollen einfach nur ein rundes Leben führen, wo irgendwie für mehr Platz ist als nur für Arbeit.
Einige Jobs wie Influencer finde ich jetzt nicht so wirkungsvoll, weil es tut ja nichts für die Wirtschaft.
Ich denke mal, sie gehen ihren Weg und werden es schätzen, was ein Arbeitgeber für sie bietet, was sie tun. Sie werden das zurückgeben.
Für diesen Staat, so wie er jetzt ist, mit all diesen Möglichkeiten, da muss was geschaffen werden, da muss was produziert werden.
Es gibt auch die Möglichkeit, Menschen aus dem Ausland nach Deutschland kommen zu lassen und entsprechend dort Lücken zu füllen.
Ich sag mal so, Veränderung ist ja unvermeidbar.
Beide Seiten müssten mehr aufeinander zugehen und nicht den einen gegen den anderen ausspielen.
Das finde ich schön, dieses Brückenbauen, dieser Gedanke von der letzten Dame eben gerade. Aber tatsächlich, was so angeklungen ist, Produktivität. Ich meine, wir können ja nicht nur von virtuellen Jobs leben, sondern es muss ja auch was geschaffen werden. Wo bleibt das? Fällt das nicht hinten runter?
Ja, ich würde an der Stelle vielleicht eher die Gegenfrage stellen, arbeiten wir überhaupt noch in modernen Arbeitswelten oder Lernwelten, oder sollte man vielleicht nicht darüber nachdenken, dass man vielleicht Arbeit anders gestaltet? Also das sieht man ja an großen Unternehmen, die das vormachen. Ich war zum Beispiel jetzt, und das ist auch mein Podcast online, das Interview mit Siemens Energy. Siemens Energy krempelt ja alles um. Die machen Ausbildung halt komplett anders, die denken ganz anders und halt das auf die Bedürfnisse junger Menschen, auf eine moderne Arbeitswelt ausgerichtet. Und das finde ich halt richtig cool, wenn du zum Beispiel dann eben projektorientiert arbeitest. Also jetzt ohne, um das jetzt zu weit auszuführen, aber sich einfach mal Gedanken zu machen, wo können wir moderner werden, da ist doch die Produktivität mit drin. Aber vielleicht halt einfach in der Zeit, im Jahr 2024, wo man auch mal Dinge anders machen könnte. Vielleicht auch wieder Zeit einspart. Ich meine, das Thema Digitalisierung, das ist ja fast schon, man kann es ja fast nicht mehr hören. Aber wo ist denn das angekommen? In welchen Unternehmen? In welchen Schulen? Also ich sehe wenige.
Mhm. Allerdings darf man eins nicht vergessen, ein Haus muss gebaut werden, ein Tisch muss geschreinert werden, hergestellt werden. Diese Themen sind ja auch noch da. Es geht ja nicht nur um virtuelles Arbeiten, es geht ja nicht nur um verwaltungstechnisches Arbeiten, sondern um etwas herzustellen, also was Handwerkliches. Wo bleibt das?
Ja, also wenn du Handwerksberufe ansprichst, dann gibt es halt natürlich auch da super viele Möglichkeiten, wie du Leute halt wirklich langfristig in deinem Unternehmen hältst, wie du sie gewinnst, wie du sie aber auch begeisterst. Und auch das trifft ja wieder alle, nicht nur die Führungskraft letztendlich, sondern alle, die zusammenarbeiten.
Ich habe da ein ganz interessantes Beispiel. Max Kugel war neulich bei uns, der ist Bäcker. Der hat ein ganz neues System entwickelt für sich selber zu backen. Das heißt, er fängt schon vorher an, die Teige aufzusetzen. Am Vorabend lässt die länger ziehen. Das ist erstens bekömmlicher und zweitens muss er am nächsten Morgen nicht mehr so früh aufstehen. Das heißt, auch hier geht es wieder, weil er sagt, er findet auch gar keine Leute. Auch hier geht es natürlich schon darum, dass auch Handwerksberufe möglicherweise mal einen Schritt auf junge Leute zugehen müssen und die Arbeitswelt sich verändert.
Ja, definitiv. Also eben, das meinte ich ja. Und wir haben doch immer mehr, es gibt tagtäglich immer mehr Unternehmen, die mal diesen Schritt wagen und mal sagen, wir probieren es mal aus und gehen mal Risiken ein. Was ist, wenn wir vielleicht irgendwie die Arbeitszeit ändern, sofern das irgendwie möglich ist? Was ist, wenn wir vielleicht die Anzahl der Urlaubstage vielleicht irgendwie verändern oder erhöhen, auch wenn es dann bezahlt oder unbezahlt ist, ja erstmal völlig egal, damit Leute mehr Freiheiten haben, wenn sie mehr Freiheiten wünschen. Also wenn es doch geht, und oft geht mehr, als man denkt, wieso probiert man es dann nicht aus? Ich meine, mir ist bewusst, klar, die Arbeit muss gemacht werden, ist völlig klar. Aber ich habe halt so viele Unternehmen jetzt gesehen, wo es funktioniert, dass ich halt davon überzeugt bin, wenn du wirklich willst, und zwar mit einer Generation und nicht nur als jemand, der halt von oben nach unten diktiert, sondern mit den Mitarbeitern zusammen, dann kriegst du das auch hin.
Wo wir bei Handwerk gerade waren, Generationsübergang in einem Handwerksbetrieb. Ein funktionierendes Beispiel von Georg Beinlich.
Blumen. Für die einen romantisch, für die anderen existenziell. Erst im März übernahm Gärtnerin Christina Buchwald die Großgärtnerei. Der Seniorchef, ihr Vater, schaut ihr zwar noch über die Schulter, aber Tina, wie sie hier alle nur nennen, ist nun allein verantwortlich für das Wohl und Wehe des Familienbetriebs. Das Buchwald Pflanzencenter in Malente. 2,5 Millionen Euro Jahresumsatz, 20 Mitarbeiter. Ein duftender Traum in Bund und Mekka vieler Hobbygärtner. Im Büro hilft noch ihre Mutter beim Einkauf. Gerade sind es die Kerzen für Weihnachten. Einkauf, Personal, Buchführung. Zu tun gibt es immer.
Wenn man selbstständig ist, dann muss man natürlich viel arbeiten, aber man hat einfach auch Freiheiten und es gibt auch ruhigere Zeiten und man kann einfach auch viel gestalten. Ich fand den Einzelhandel oder Endverkauf schon immer toll. Ich habe schon früher mit meinen Cousinen im Gartencenter einkaufen gespielt nach Ladenschluss. Das war das Größte, also da schon immer dem Einzelhandel zugewandt.
Nur geht es heute nicht mehr um Spielgeld. Um den Betrieb zukunftsfähig zu machen, investierte der Vater zuletzt in eine moderne Hackschnitzelheizung und in ein vollautomatisches Bewässerungssystem.
Meine Tochter wird nicht mehr so viel Zeit haben wie ich für diese Kontroll- und Überwachungsaufgaben. Und insofern ist es wichtig, dass das automatisch geht und dass sie in Kopffrei hat für die Betriebsführung. Sie bringt eigentlich alles mit, auch die Freude daran. Und da habe ich überhaupt gar keine Zweifel, dass sie das nicht packen würde.
Er übernahm den Familienbetrieb 1991 von seinem Vater, Heinrich Buchwald, der 1962 den Betrieb gründete. Ein erfolgreicher Orchideenzüchter. Gibt es ein Erfolgsrezept auch für die Nachfolge aus der Familie?
Keinen Druck aufbauen, würde ich mal sagen, dass sie von vornherein sich selber entscheiden, ob sie es machen wollen, ob sie Interesse zeigen. Ich glaube, das ist erstmal so, um die Kinder oder die nächste Generation da heranzuführen. Wir haben zum Beispiel beim Mittagessen nie über Betrieb gesprochen.
Das hier, und die auch. Und die machen wir alle nach drin. Weil, die hier
jetzt liegt es an Tina, eigene Ideen zu entwickeln. Gartenausstattung, Dekoware und ein Café gehören bereits zum Inventar. Genauso wie die beiden Aras, die bald Nachwuchs erwarten. Das Gewächshaus als Erlebnisort.
Ich möchte auf jeden Fall digitaler werden mit dieser Kundenkarten-App. Ich möchte meinen Kaffee ausbauen. Also ich möchte, dass die Leute hierher kommen, ein Einkaufserlebnis haben und sich einfach wohlfühlen.
Und wenn sich der Seniorchef mal einmischt?
Irgendwie ist da jetzt noch nichts vorgekommen. Kann ja noch kommen. Aber ich glaube, wenn ich dann sagen würde, nee, ist jetzt zu viel, dann würde er sich daran auch halten. Er kann gut loslassen.
Manchmal fragt man sich das natürlich, ne, weil man doch mit dabei ist. Aber ich denke schon. Ich bin das Tagesgeschäft los und die Sorge, immer sind genug Leute da, ist genug Ware da. All das haben wir an unsere Tochter abgegeben. Und wir können uns um die guten und die schönen Sachen kümmern.
Mit 66 Jahren beginnt für die Senioren ein neues Leben. Für ihre Tochter Tina jetzt auch. Generationswechsel im Pflanzencenter.
Ja, hier diese handwerkliche Orientierung der jungen Frau, der Nachfolgerin. Wie homogen ist eigentlich diese Generation Z?
Ja, ich meine, letztendlich sind natürlich so wie in jeder Generation, du hast Unterschiede, du hast unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Regionen. Wie vorher schon gesagt, ich war eine Zeit lang auch in Berlin. Natürlich ticken da vielleicht so größtenteils junge Menschen wieder anders als jetzt Bodensee oder Schwarzwald, wo halt doch viele Dinge auch noch anders laufen. Also auch das lässt sich dann immer nur so bedingt in eine Schublade packen. Bei vielen Dingen ja, aber bei manchen Dingen halt auch nicht.
Woran orientiert sich eine Generation Z? Also was sind so die Informationsquellen dessen, was sie sich anschauen, wovon sie sich inspirieren lassen, vielleicht auch beeinflussen lassen?
Ja, ist auch noch mal eine super spannende Frage, weil diese Beeinflussung findet halt schon ganz stark über TikTok zum Beispiel statt, halt eine der Apps, die inzwischen über also milliardenfach runtergeladen wurde, weltweit, und wo wir alle, glaube ich, noch unterschätzen. Für uns ist TikTok immer noch so, wenn wir es überhaupt kennen, also irgendwie so Tänzchen machen oder sowas.
Kurze Videos mit Tanzeinlagen.
Ja, ne? Aber du findest so ganz vielen Themen, wenn du zu jungen Menschen sagst, du informier dich mal über das und das Thema, findest du bei TikTok den oder diejenige, die das in 60 Sekunden super erklärt, und dann weißt du es. Egal, ob das ein Anwalt ist oder irgendwie über Modeberatung oder sonst irgendwas, was du brauchst, oder Handwerker. Also du findest auch super viel sinnvollen Inhalt. Und das geht, glaube ich, immer unter in der Diskussion. Und daran orientieren sich natürlich Leute an solchen Menschen, an solchen Influencern, insgesamt über 6 Stunden am Tag, wie ich vorher schon gesagt hatte, halt über diese Apps wie TikTok, Instagram, BeReal oder Snapchat.
Und das bedeutet natürlich auch für Arbeitgeber zum Beispiel oder für alle anderen, die etwas loswerden möchten, sie müssen da reingehen, sie müssen dort ihre Botschaft, ihre Message loswerden, um halt junge Menschen zu erreichen. Ja. Wie ist denn das mit der Generation, die danach kommt? Die Generation Alpha heißt sie denn ja wieder. Da gehen wir das Alphabet sozusagen wieder von Anfang an los. Was erwartet uns da?
Ja, hoffentlich was Großartiges, wie der Name schon sagt. Also es heißt ja zum Glück auch nicht Generation Null, wie man ja auch vermuten könnte. Ja. Aber von Generation Alpha, glaube ich, ist die erste Generation, die halt wirklich nur noch mit dem Smartphone in der Hand aufwächst. Ja. Was anderes kennen die gar nicht. Die Bildschirmzeit wird noch mal größer werden, aber auch Dinge werden sich wieder verändern. Ich glaube, auch gerade das Stichwort sozial und soziale Medien kehrt wieder zurück, wird wieder größer, als es jetzt vielleicht ist, oft so ein bisschen einseitig. Und das ist eine Generation, die, glaube ich, noch schneller switchen kann, flexibel ist, Dinge noch schneller hinterfragen wird, weil sie verstanden haben, die Welt dreht sich einfach immer noch schneller.
Kann es aber auch sein, dass so etwas wie Social Media ein bisschen zurückgedreht wird, weil viele Menschen zu viel davon haben? Jetzt sind wir am Ende unserer Sendung, ja.
Klar, also es wird sich verändern, das ist alles so ein bisschen eine Mutmaßung, man weiß nicht, in welche Richtung das geht. Ich sehe das Ganze immer optimistisch für eine Generation GOAT, also greatest of all times. Das ist so die Provokation, wo ich glaube, das könnte aber auch so passen.
Morgen ist die liebe Inka Schneider hier auf dem Sofa und hat Bewegungsdoc Melanie Hümmelgen auf dem roten Sofa. Schönen Abend und tschüss.